So gut, dass du heute Abend da bist, so gut, dass ich heute Abend da bin. Es gibt wahrscheinlich den einen ein bisschen Entspannung, dass ich da bin. Auf jeden Fall, für die, die es jetzt noch nicht gemerkt hätten, so ganz am Anfang schon vom Reden, ich komme ja von St. Stephan. Genau, das ist mein Heimatort. Das hört man am Dialekt da auch. Ist so ein bisschen links eher vom Ort. Genau, und aufgewachsen bin ich aber in Zürich, jetzt in Gstaad als Pastor vom CBZ. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Und zwar seht ihr auf dem Foto meine Frau und ich glaube, ich lüge nicht, der schönste Sohn, den es gibt auf dieser Welt. Ist krass. Man denkt immer so, wenn die Eltern erzählen, ja, wir haben den schönsten Sohn oder das schönste Kind, schaust du immer so und denkst, ja, stimmt. Und dann hast du selber eins und merkst, die haben alle gelogen. Weil du bist der schönste und es ist bitter für alle, die noch kein Kind haben. Weil ja, der zweitschönste haben wir vielleicht noch, aber der schönste gehört mir. Genau. Als ich angefragt worden bin, um heute Abend hier zu predigen, habe ich gerade sofort zugesagt, weil ich denke, das ist mega cool. Ich kann voll loslegen mit der neuen Serie. Ich muss nichts sagen zu den Seligpreisungen. Da habe ich Glück, oder darf nichts, muss nichts, sollte nichts sagen. Sondern ich kann mit dem neuen Thema starten. Dann habe ich gesagt, ist gut, ich bin dabei, ich mache mit. Dann hat er mir die Verse geschickt, dann habe ich diese durchgelesen und dachte, nein, nein. Was ist jetzt da passiert? So ein bisschen vielleicht für all die, die mal irgendwo in der Jungschule waren oder so, das Erste, was mir in den Sinn kam, ist so ein bisschen Bravo. B-R-A-V-O. Bravo, bravo, bravo. Die zwei letzten Verse von der Seligpreisung. Wir werden es nachher zusammen lesen. Ihr habt es schon gehört, um was es geht. Und das ist so ein Bibelvers, wo du irgendwie findest, so, ah, es gibt coolere, um darüber zu predigen. Irgendwie so Hoffnung und irgendwie so ein bisschen, du wirst gesegnet, du wirst reich, es läuft rund im Leben. Und dann kommst du die Versen über. Und es gibt so ein paar Verse in der Bibel, ich weiss nicht, vielleicht sind ihr auch schon über die gestolpert beim Lesen, wo ihr denkt, hä, das steht in der Bibel. Hoffentlich muss ich nie etwas über die Verse sagen. Ich habe euch so einen mitgebracht. Wollt ihr überhaupt so ein Müsterli, was das könnte sein? Ihr dürft da ein bisschen mitmachen, ein bisschen interagieren. He? Wer will so einen Vers mal hören, wo man sagt, will ich eigentlich nicht darüber predigen müssen? Sehr gut. Dann lesen wir zum Beispiel im 5. Mose, Vers 3, Kapitel 23, Vers 13 und 14 folgendes. Außerhalb des Lagers sollt ihr einen Platz haben, wo ihr austreten könnt. Wenn jemand dort sein Geschäft erledigt, soll er vorher ein Loch graben und es danach wieder mit Erde füllen. Nehmt dazu in eurem Gepäck eine kleine Schaufel mit. Zwei Verse, die so in der Bibel stehen. Da können wir jetzt sagen, okay, wer tut mal über den einen Input machen? Sehr interessant wahrscheinlich. Und ich so gelesen und dachte, hey, so lustig. Wieso steht das in der Bibel, dass man so eine kleine Schaufel immer im Gepäck hat? Seitdem habe ich immer eine kleine Schaufel im Auto. Man weiß ja nie, aber es ist biblisch. Genau. Und wir haben jetzt heute Abend mal zusammen nochmal die Verse lesen. Ich habe extra drei verschiedene Übersetzungen mitgenommen. Die ersten zwei kennen ihr wahrscheinlich. Das ist eine Neue Zürcher Bibel, die zweite Hoffnung für alle. Und die dritte ist dann die Volksbibel. Das ist so ein bisschen eine verrücktere Übersetzung. So ein bisschen, man sagt, sie sei näher an der heutigen Jugend. Aber ihr seht dann schon wieso. Also wir fangen mal an mit dem ersten Vers in der Zürcher, Neue Zürcher Bibel. Dort steht, selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und euch das Ärgste nachsagen, um meinetwillen und dabei lügen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn im Himmel ist groß, denn so haben sie auch die Propheten vor euch verfolgt. In der Hoffnung für alle steht es ein bisschen anders. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten auch früher verfolgt. Und jetzt käme noch die Volksbibelübersetzung. Wenn ihr verarscht oder gelinkt werdet, oder man Gerüchte über euch verbreitet, weil ihr mit mir lebt, dann könnt ihr echt froh sein. Feiert deswegen und freut euch, denn nach dem Leben werdet ihr dafür ganz fett absahnen. Auch die Propheten von früher hat man übel verfolgt. Genau. Soweit also mal die drei Übersetzungen, die so ungefähr das wiedergeben. Das Hauptthema Verfolgung. Verfolgung, Verleumdung, Verspottung. Was ganz interessant ist, ihr habt jetzt all zusammen die Seligpreisungen schon gehabt, das ganze Jahr. Und wem ist etwas aufgefallen zwischen all denen, die wir schon gehabt haben, und den zwei, die wir jetzt gelesen haben? Genau, wäre jetzt sehr überrascht gewesen. Ist mir nämlich am Anfang auch nicht aufgefallen. Und zwar heisst es am Anfang immer bei allen, die wir bis jetzt gehört haben, selig sind die oder glücklich sind die oder glücklich schätzen können sich die. Es geht irgendwie immer um die anderen. Wenn ich das so durchlese, so die, die Frieden bringen. Muss nicht unbedingt mich betreffen, die anderen, selig sind die. Und heute, bei diesen zwei letzten Sätzen, die kommt, heisst es nicht mehr, selig sind die, sondern selig seid ihr, selig bist du. Es hat also ganz konkret etwas mit dir zu tun, mit deinem Leben. Und ganz spannend ist, vorher war immer, selig sind die, die Frieden stiften. Selig sind die, die barmherzig sind. Es sind immer die, die etwas machen. Die sind selig, die sind glücklich. Und heute heisst es mal, und das finde ich mega cool an diesem Abend, es heisst nicht mehr, du musst etwas machen, sondern heute heisst es, du kommst etwas über. Selig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet. Da musst du nichts machen, das kommst du über. Ganz ehrlich, wer von euch kommt lieber etwas über, wie dass er etwas macht? Also mindestens an der Weihnacht und am Geburtstag habe ich mich noch gerne überkommen. Aber wenn ich dann das lese, was wir da überkommen, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob wir das gerne haben. Verachtung, Verfolgung, Verleumdung. Und das ist irgendwie noch speziell, gerade so bei uns. Ich wohne ja jetzt in Erlauenen, habe ich gelernt, wir sind nicht Erlauenen, sondern Erlauenen. Und Verfolgung, so, ist jetzt nicht gerade das Thema Nummer eins, habe ich das Gefühl im Dorf, bin ja noch nicht so lange da. Aber so, wer von euch ist schon mal verfolgt worden? Das nehme ich mal wunder, wenn wir so eine Umfrage machen, so Hand hoch, wer ist schon mal verfolgt worden? So richtig verfolgt. Ja, da haben wir doch ein, zwei, drei, die schon mal verfolgt worden sind. Und ich will euch heute zwei Geschichten erzählen aus meinem Leben, die genau mit dem zu tun haben und zwei Schlussfolgerungen daraus ziehen, was dann Verfolgung kann auslösen kann. Und zwar die erste Geschichte ist, und jetzt tatsächlich ihr Launen. Wer ist schon mal alles dort gewesen? Also da sind ja die meisten wahrscheinlich schon mal dort gewesen. Super. Genau, so gut. Das beruhigt mich. Dann wisst ihr, von was ich rede. Es sieht etwa so aus dort. Genau, wie auf dem Foto. Das ist ein Geheimweg. Auf jeden Fall, eines Abends fahre ich von Gstaad Richtung Launen mit dem Auto. Und ich bin da normal, geschwindigkeitsmässig unterwegs gewesen. Und vor mir war ein anderes Auto. Ich weiss nicht, ob das die gleiche Geschwindigkeit wie ich hatte oder die gleiche Geschwindigkeitsbegrenzung gesehen hat am Strassenrand. Auf jeden Fall relativ langsam ist die Person gefahren. Und ich bin dann so ein bisschen normal hinten angefahren und irgendwann ist der so auf die Seite rausgefahren. Und ich dachte, okay, gut, danke, bin vorbeigefahren. Habe da eleganten Warnblinker schnell einmal eingestellt, bin gefahren. Nach einer Weile habe ich mal so in den Rückspiegel geschaut und dachte, du bist ja da hinten los. Ich sehe, das Auto ist relativ nah an meinem Auto. Ich dachte, jetzt aber habe ich ein bisschen Gas gegeben, dort, wo man dann wieder durfte. Und bin ein bisschen schneller gefahren und das Auto war immer noch hinten dran. Ich dachte, irgendwie ziehe ich das oder wieso ist das immer so nah da hinten? Vorher war es so langsam. Und dann bin ich so richtig Launen gekommen und dachte, okay, ich wohne ja ganz hinten im Fang, das ist schon fast außerhalb von Launen. Gegen den See ist ja Hinterseestrasse, ist die einzige Straße, die vor dem See ist in der Schweiz. Darum heisst sie Hinterseestrasse. Und dann fahre ich dort und das Auto ist immer noch hinten dran. Immer noch hinten dran. Und ich habe gewusst, den habe ich noch nie gesehen da. Und dann ist so langsam gedacht, ein bisschen ungutes Gefühl irgendwie, ich werde verfolgt. Und dann bin ich abgebogen dort beim Restaurant Alpenland. Gegen uns gefahren, dann hinten angekommen. Ich dachte, was soll ich jetzt parkieren bei irgendjemandem Fremds, dass der nicht weiss, wo ich wohne. Bin dann mal so vor unser Haus einfach so hergefahren. Das hat jetzt noch nicht so ausgesehen, als würde ich parkieren, sondern einfach so hergefahren. Dann lässt der die Scheiben runter. Dann dachte ich, okay. Die Scheiben runtergelassen, übergeschaut. Und dann brüllt er mir ins Auto hier, was ich da wollte, mit dem Warnblinker und Zeug und Sachen. Und ich bin überhaupt nicht rausgekommen, was das Problem ist. Und bevor ich gross reagieren konnte, hat der Jeep gekehrt und ist wieder gegangen. Und das war für mich so, hey, ich bin verfolgt worden, ihr Launen. Nicht irgendwo, ihr Launen, da wo die Welt doch noch in Ordnung ist. Und das hat ein bisschen Angst ausgelöst, muss ich ehrlich sagen. Als ich mit dem Auto gefahren bin, gemerkt, da kommt mir einer hinten rein. Und du weißt nie, wer da aussteigt. Der Mistgabeln oder etwas. Und ich, ah ja, das nicht. Aber auf jeden Fall, es hat Angst ausgelöst. Verfolgung kann Angst machen. Ein zweites Erlebnis, das ich mal gemacht habe, war, ich bin so ein bisschen fußballorientiert, könnte man sagen. Oder so ein bisschen. Ich kann gerne Fußball, gehe etwa die Bundesliga schauen. Und zwar Stuttgart. Das ist so ein bisschen mein Herz, schlägt für Stuttgart. Und wir sind einmal die Champions League schauen auf Barcelona. Wir sind mit dem Car gegangen, die Stuttgart gestartet, 5000 Deutsche, 2 Schweizer, ich und mein Cousin. Und wir sind 21 Stunden gefahren auf das Barcelona in dem Car rein. Sind dort am Mittag um 1 angekommen. Und irgendwo in dieser Zeit, in diesen 21 Stunden, ist etwas gewachsen unter diesen Leuten im Car. Jedes Mal, wenn wir angehalten haben bei einer Raststätte, sind alle ausgestiegen aus allen Cars, die gekommen sind und wamm! Die Raststätte gestürmt und gerufen, hurra, hurra. Die Schwaben, die sind da. Wir haben immer gerufen, die Schweizer, die sind da, aber das hat eh niemand gehört. Und das hat irgendwie etwas ausgelöst. Und dann sind wir in Barcelona angekommen, sind ausgestiegen mit unseren Fußballliebli, noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Dann haben sie uns angefangen, Steine anrühren. Ich dachte, ja, freundlich ist man da. Genau, zu Gast bei Freunden. Und dann am Abend waren wir in diesem Stadion. 90'000 Zuschauer, 5'000 Stuttgart-Fans, 85'000 Barcelona-Fans. Und es war krass, wie wir 5'000 das Gefühl hatten, wenn die jetzt kommen, die verraumen wir alle miteinander. Es war krass, wie wir durch den Tag durch, wo wir irgendwo immer die Minderheit waren, immer die waren, die mussten aufpassen und so, dass man uns Zeug nicht klaut, dass man uns keinen Stein an den Kopf rührt und so weiter, wie das nachher mal Kraft gegeben hat. Und du hast das Gefühl, wenn da 5, 6 so Spanier kommen, die klopfen wir alle ab. Es ist nicht gar christlich, aber es ist etwas, was ausgelöst hat. Verfolgung kann Angst machen, aber Verfolgung kann auch stark machen. Kann einem auch zusammenschweissen, kann einem auch näher bringen. Und das ist das, was uns die Bibel auch sagt. Interessant ist ja auch, wenn wir schauen, das Christentum auf der ganzen Welt, wo wächst es am stärksten? Wo kommen am meisten Menschen zum Glauben? Wo werden die Gemeinden immer grösser? Lustigerweise nicht da, bei uns, wo wir es doch so gut haben, wo wir einfach am Abend hier zusammen Unida feiern können, wo wir keine Angst mehr haben vor Verfolgung, außer dir Launen. Aber sonst, wo wir nicht irgendwo Angst haben, wenn ich einem sage, hey, ich glaube an Jesus, dass der heimkommt und meine ganze Familie umbringt. Nicht da wachsen Gemeinden. Sie wachsen dort, wo die Menschen verfolgt werden. Dort, wo sie unterdrückt werden. Dort, wo sie verleumdet werden. Irgendetwas, irgendein Geheimnis ist da drin, dass dort, wo Menschen verfolgt werden, Gemeinden wachsen und Menschen zum Glauben kommen. Warum ist das echt so? Der Leo Bicker hat einmal gesagt vom ICF Zürich, wenn der Teufel dich angreift, oder eben wenn du verfolgt wirst, wenn du verleumdet wirst, wenn du verlogen wirst, ist es ein gutes Zeichen. Weil es zeigt, dass du etwas richtig machst. Weil wenn du nichts richtig machen würdest, dann hat nämlich der Teufel gar keinen Grund, um dich zu verfolgen. Dann gibt es gar keinen Grund, um dich anzugreifen. Dann gibt es gar keinen Grund, wenn du niemandem sagst, dass du Christ bist und das einfach nur für dich lebst. Gibt es gar keinen Grund, wieso dass man dich verfolgen sollte. Wieso dass man dich verspotten sollte. Weil es hat ja eh keine Auswirkungen. Darum meine Frage an dich, hinterlässt du Spuren in deinem Leben? Gibt es einen Grund, wieso dass man dich verfolgen könnte, was das dann auch immer heisst? Verfolgen muss nicht heissen, es rennt einer mit einem Gewehr dir hinten rein. Verfolgen kann auch heissen, du wirst ausgeschlossen. Es ist etwas, das dich verfolgt im Leben, dass du nie dazugehörst. Dass keiner will mit dir unterwegs sein. Keiner will dein Freund, deine Freundin sein. Das kann genau gleich sein wie eine Verfolgung. Wer von euch wird denn überhaupt gern verfolgt? Das müssen wir einmal noch so klären. Am Anfang gibt es da Leute, die gerade sagen, hey, das ist mein Hobby. So ein bisschen verfolgt werden. So, nicht, he? Das hat mich jetzt auch erstaunt. Aber wenn wir lesen, im Jeremia 15, Vers 20, das ist eine Parallelstelle, zu diesen Seligpreisungen. Dort steht, ich, Gott, werde dich ihnen gegenüber stark machen, wie eine Mauer aus Bronzeplatten. Sie werden dich bekämpfen, doch ohne Erfolg. Denn ich bin bei dir und werde dich retten und bewahren. Ich, der Herr, verspreche es dir. Gott verspricht dir also, dass er bei dir ist, wenn du verfolgt wirst. In all dem inne lässt er dich nicht allein. Er sagt nicht, Verfolgung habe ich nicht gern, ich gehe ein bisschen weg. Ich komme dann wieder, wenn es lässig ist. Sondern er ist immer da. Er begleitet dich durch das alles durch. Ein Mose hat genau das erlebt. Er ist adoptiert worden, aufgewachsen am Königshof. Pharao, er hat alles gehabt, was man sich vorstellen kann. Beste Bildung. Er hat zu essen gehabt, zu trinken gehabt. Er hat alle Freiheiten gehabt vom Leben, die er sich auch nur hätte wünschen können. Und wir lesen im Hebräer 11, 25 und 26 über den Mose Folgendes. Lieber wollte er gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Für ihn waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm, denn er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Was löst das bei dir aus? Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Für was würdest du dich entscheiden, wenn du in der Lage bist von Mose? Für Gold oder für Verfolgung? Für Gold oder für eine ungewisse Zukunft? Und ich glaube, so weit weg ist das Beispiel gar nicht, wenn wir heranschauen, in was für einer Welt wir leben. Für was entscheiden wir uns? Das hat ganz viele Aspekte vom Leben. Das kann anfangen bereits schon bei den Kleidern. Das Thema Gerechtigkeit. Für was entscheidest du dich? Kaufst du Kleider, die billig hergestellt werden, wo irgendwo Leute ausgenutzt werden? Oder kaufst du vielleicht die teureren Kleider? Und das heisst nicht, dass es Markenkleider sein müssen, ganz und gar nicht, sondern teurere Kleider, die fair produziert werden. Gerechtigkeit. Ein Begriff, der vorkommt in diesen zwei Bibelversen, wo wir gelesen haben miteinander. Interessant ist, Gerechtigkeit ist in uns Menschen rein. Gerechtigkeit will jeder. Und wenn es nur für sich selber ist. Das habe ich schon ein paar Mal gemerkt. Wenn einer etwas überkommt, nicht gerecht, ich will auch. Aber ich will nicht das Gleiche, ich will etwas Besseres, dann ist es gerecht. Ist dir das auch schon so gegangen? Irgendwo vielleicht Geburtstagsfest oder so, gibt es da Dessertbuffet, da kommt der eine so einen Stock rüber. Und du hast etwa so eins und denkst, ist jetzt das gerecht oder was ist denn da los? Und dann mag er es nicht einmal am Schluss wahrscheinlich und ich hätte eigentlich mögen und komme es nicht über. Wie schnell zeigen wir mit dem Finger auf andere? Wir zeigen auf Syrien, regen uns auf über die Regierung, schauen auf Amerika, zum Herrn Trump, dort lächeln wir vielleicht mehr, wie dass wir uns aufregen. Ganz verschiedene Menschen. Wir freuen uns, wenn die Schweizer Nazi gewinnt im Fußball, lachen über die Verlierer. Ha, diesen Spanier haben wir es gezeigt. Ist ja gleich, wenn wir nach einer Runde später rausgehen, hauptsächlich denen haben wir es gezeigt. Wir freuen uns über Noten in der Schule. Cool, haben Fünfer gehabt. Du nur am 4,5, tut mir mega leid. Genau. Es gibt so viele Sachen im Leben, wo wir auf andere zeigen. Automatisch, das ist in uns rein. Und in diesem Vers geht es um etwas ganz anderes, was wir gelesen haben. Es geht nicht darum, auf andere zu zeigen, es geht nicht darum, dass ich das grösste Stück habe, dass es mir gut geht, sondern es geht darum, dass ich mich klein machen soll. Dass ich mich nicht so wichtig nehmen soll. Das heisst im Vers 12 dann, genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Man könnte auch sagen, vergessen die anderen Leute nicht, die auf der anderen Seite stehen von der Medaille. Denen, wo es eben nicht so gut geht im Leben. Wo zwei Personen zusammen sind, gibt es immer einen Schwächeren. Immer. Egal, ob das die besten Freunde sind oder nicht, es gibt einen Schwächeren, wenn zwei Personen zusammen sind. Und es geht darum, dass man das nicht ausnutzt, dass man sich nicht irgendwo überheblich macht. Ich glaube, in diesen zwei Bibelversen hat es zwei Aufforderungen drin, die versteckt sind. Die eine ist eben für die Starken. Und die heisst, komm raus aus dieser Stärke. Aus dem Überzogensein von dir selber. Aus dem raus, ich kann alles. aus dem aus, ich bin besser wie der andere. So wie der Mose, er hat alles gehabt, er ist der Beste und er macht sich verletzlich. Er muss flüchten, er muss um sein Leben bangen. Das ist die erste Aufforderung, die in diesen Versen steht. Mach dich verletzlich für Gott, weil in dem inne erlebst du nachher, dass Gott wirkt. Und der zweite Punkt ist für alle anderen, die eben auf der schwächeren Seite sind. Du bist nicht allein. Propheten sind früher schon verfolgt worden. Heute werden Menschen verfolgt, ausgeschlossen, unterdrückt. Du bist nicht allein in deiner Not. Du bist nicht allein in dem, was du durchmachst, sondern Gott ist da. In dem Wort verfolgt steckt nämlich noch ganz etwas anderes drin. Die einen sind vielleicht schon so ein bisschen, und jetzt überlegt, was könnte das sein, V und T, Ft oder so. Er verfolgt heisst, er folgt. Er folgt. Wenn du verfolgt wirst, Gott folgt dir. Wenn du irgendwo unten durch musst, er ist bei dir. Und er verfolgt dich auch auf eine ganz praktische Art. Als ich ungefähr 16 war, habe ich das erste Mal gehört, so in einem Gottesdienst, hey, ich sollte Pastor werden. Ich dachte so, ich, Pastor, keine Ahnung habe ich. Wenn ich vor 3 Leuten reden muss, wird es mir schlecht eine Woche vorher. Das ist wirklich so, ihr lacht jetzt. Als ich in der Schule war, vielleicht gibt es das bei euch tatsächlich nicht, wegen der Luft und so, aber bei mir, als ich in der Schule war, ist das so gewesen, wenn ich gewusst habe, ich muss einen Vortrag halten, wow. Ich schreibe den ganzen Vortrag, ich mache alles, aber ich stehe nicht vor und ich rede nicht vor Leuten. Geht nicht, gibt es nicht. Mit 16 habe ich das gehört, ich habe alles andere gemacht, wie Pastor zu werden, bin auf die Bank gegangen. Nachher irgendwann ist das wieder gekommen, so mit 18 in einer Konferenz gewesen, gewusst, hey, ich könnte der sein, der dort vorne steht. Ich könnte der sein, der redet dort vorne. Gott will, dass ich das mache und denkt, okay, was könnte ich machen? Höhere Fachschule Banking und Finance. Dann bin ich wieder 4 Jahre versorgt. Habe mich dann dort angemeldet, voller Euphorie, also eigentlich nicht wegen der Schule, sondern mehr, dass ich jetzt eben wieder einen Grund habe, um nicht Pastor zu werden. Und dann hat es mich wieder eingeholt. Ein paar Monate, nachdem ich mit der Schule angefangen habe, mit dem Cousin geredet, gesagt, hey, was machst du da für eine Schule? Dann denke ich, keine Ahnung, ich komme jede Woche Bücher rüber, ich packe es gar nicht aus, Päckchen sind alle daheim, ich komme überhaupt nicht raus, um was das geht in der Schule. Immer am Samstag in die Schule, am Dienstagabend, am Donnerstagabend, du, geht jetzt nur noch 4 Jahre. Dann gemerkt, hey, das bringt nichts, ich habe aufgehört. Und habe mich nachher irgendwo entschieden und gesagt, also gut, das bringt anscheinend nichts, wenn ich von 16 bis irgendwo 25 immer Gott vortrennen und alles andere machen, wie ich sollte und genau weiss, was er will. Und er kommt einfach immer wieder so, hallo, da bin ich wieder, 2 Jahre rum, schöne Zusatzschlaufe hast du gemacht, es wäre Zeit wieder. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, gut, ich entscheide mich. Und ich glaube, um das geht es auch heute Abend. Ich komme langsam zum Schluss, und zwar heute Abend geht es um die Entscheidung. Damit du kannst verfolgt werden, musst du zuerst überhaupt einmal eine Angriffsfläche bieten. Wenn keiner weiss, dass du Christ bist, wieso sollte man dich dann auslachen? Wieso sollte man dich verspotten? Wenn du keinen Unterschied machst und genau gleich bist wie alle anderen, wieso sollte man merken, dass bei dir etwas anders ist? Der Wilhelm Busch hat einmal gesagt, Menschen, die immer in den Fußstapfen eines anderen wandeln, hinterlassen keine Spuren. Anders gesagt, Menschen, die immer sich an ihrem Umfeld anpassen, hinterlassen keine Spuren. Vielleicht bist du auch so, ich sage denen manchmal Chamäleon-Christen, die irgendwo am Sonntag Christ sind und Montag bis Samstag sind sie eben Schüler, sind sie Arbeiter, sind sie vielleicht daheim, sind auf Kinder aufpassen, sind einfach der Nachbar von nebenan. Aber sie hinterlassen keine Spuren. Niemand weiss von ihnen, dass sie überhaupt anders sein sollten oder anders sind. Ich möchte euch heute Abend ermutigen, euer Leben einzutauschen, so wie das der Mose gemacht hat. Von dem Gold, von dieser Komfortzone, so wie du es vielleicht kennst, das geordnete Leben, das doch ganz schön und bequem ist, hinter dir zu lassen und aufzustehen und zu sagen, hey, heute ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich Spuren hinterlassen will, wo ich mein Leben nicht mehr irgendwo hinten dran lebe, jemandem hinten anschleichen und ab und zu mal so ein bisschen führen schauen, links und rechts, sondern heute ist der Tag gekommen, wo ich aufstehen und selber Spuren hinterlassen will. Es steht nämlich ebenfalls als Parallelstelle in Matthäus 5, Vers 12, respektive eben Lukas 6, 23 folgendes: Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist gross im Himmel. Dann, wenn Gott kommt und wir den Lohn überkommen. Und ich dachte, das üben wir jetzt gerade mal schnell zusammen mit dem Hüpfen. Das ist noch lustig, dann ist eher ein bisschen kühl, mich fröstet es ein bisschen. Darum ist es gut, wenn ihr hüpft. Also steht doch alle zusammen mal auf und hüpft mal so laut und so hoch, wie ihr könnt. So wie das eben dann jemand könnte sein, wenn Jesus kommt, wenn der Tag ist. Also so auf drei, ich zähle auf drei und dann hüpft er und gumpet und macht. He? Eins, zwei, drei. Genau, sehr gut. Ich denke, da haben wir noch Potenzial zum Üben, aber wir dürfen gerade stehen bleiben. Und zwar, damit wir noch höher gumpen können, möchte ich mal, dass ihr schnell die Augen zumacht. Alle zusammen hier im Raum, schliessen mal eure Augen. Ich werde drei verschiedene Sachen aufzählen und werde nachher beten für die drei Sachen. Wenn dich das irgendwo betrifft, einer von diesen drei Punkten, dann kannst du einfach die Hand dann kurz aufheben, dass ich weiss, dass es du bist und ich werde für dich beten. Es ist nicht peinlich, alle haben die Augen zu, außer dich natürlich. Genau, und der erste Punkt ist der, wenn du Jesus noch nicht kennst, du weißt gar nicht, wer das ist von dem, was ich jetzt da geredet habe. Der sagt, hey, es ist mega cool, wenn du verfolgt wirst, weil dann kommst du mal einen fetten Lohn über. Du sagst, hey, kenne ich nicht, was ist denn das für einen? Aber du merkst irgendwo, ich würde den mega gerne kennenlernen, weil ich will auch Lohn. Lohn hat jeder gern, also ich freue mich immer, wenn es gegen Ende Monat geht. Und wenn es gegen Ende Leben geht, gibt es mal noch viel grösseren Lohn, wie es Ende Monat gibt. Und wenn du der bist, der heute sagt, hey, ich will mich entscheiden für Jesus, ich will den kennenlernen und ich will ein bisschen von dem Lohn haben, den er mir da mal gibt, wenn er wiederkommt, dann heb doch du die Hand auf. Nur ganz kurz, als Zeichen, dass du das bist, der sagt, hey, ich will. Ich will heute Abend mein Leben dem Jesus geben und will mit ihm unterwegs sein. Ich will verspottet werden, aber auch erleben, dass er da ist und mich trägt und führt. Wenn du das bist und spürst, hey, ich habe das schon mal gemacht, aber es ist schon lange her. Und irgendwie wäre es Zeit, um das wieder mal zu machen, um zurückzukommen. So wie der Mose vielleicht zurückkommen von dem Gold und Geld, zurückkommen wieder an den wahren Grund vom Leben. Dann heb du die Hand doch jetzt auf und ich werde für dich beten. Danke. Wenn es sonst noch Leute da hat, die sagen, hey, ich will die Hand aufheben, will die Entscheidung machen, will vorwärts gehen mit dem Jesus und will ihn kennenlernen, dann hebe die Hand. Ja, Herr, danke vielmals für die Entscheidung, die getroffen ist, Herr. Danke vielmals, dass wir einfach das dir herlegen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du mit uns unterwegs bist, dass wir wissen dürfen, dass du einen guten Plan hast für unser Leben. Danke vielmals, Vater, dass wir heute das Fest feiern und dürfen wissen, dass nochmal jemand mehr dazugekommen ist, der den Lohn in Empfang nehmen will, der hüpfen wird an dem Tag, wo du wiederkommst, vor Freude, wo die Verfolgung und wo das alles zusammen, was das mit sich bringt, wenn man mit dir unterwegs ist, auf sich nimmt. Danke, dass du all die Sachen vergisst, die in unserem Leben sind. Danke vielmals, dass wir dürfen wissen, dass wir angenommen sind und geliebt sind von dir, so wie wir sind. Danke, dass du mit uns kommst und dass du mit uns gehst. Und wenn du zu dieser Gruppe gehörst, die vielleicht mal gemobbt worden ist oder eben ausgespottet worden ist, ausgelacht wird, die nie dazugehört, wenn du jemand bist, der so gerne irgendwo Anschluss finden würde, aber irgendwie geht es einfach nicht und vielleicht hast du aufgegeben, hast gesagt, hey, ich gebe es auf, dann bleibe ich halt allein. Dann möchte ich dich ermutigen, zum die Hand aufheben, zum sagen, hey, das kann es nicht sein, ich will weitergehen. Ich will weiter kämpfen. Ich stehe auf und nehme das in Anspruch, dass Gott sagt, ich bin bei dir, ich bin mit dir und ich mache dich zu einer Bronzeplatte, die kein Feind kann überwinden. Ich mache dich zu einer Mauer, die niemand kann überwinden. Wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, hey, das bin ich, irgendwo gehöre ich manchmal nicht dazu, irgendwo fühle ich mich manchmal einsam und ausgeschlossen, dann heb doch deine Hand als Zeichen, dass du willst vorwärts gehen, dass du willst das in Anspruch nehmen, dass Gott mit dir ist, dass er dich liebt und dass er für dich kämpft. Danke. Und vielleicht bist du auch schon lange mit Jesus unterwegs und sagst, okay, aber jetzt will ich einen Unterschied machen. Jetzt will ich Spuren hinterlassen. Jetzt will ich nicht mehr einfach mein Leben leben, sondern jetzt will ich in die Fußstapfen gehen, die Jesus bereit hat. Dann heb deine Hand auf als Zeichen, dass du sagst, ich mache einen Unterschied. Ich hinterlasse Spuren. Ich gehe nicht mehr gleich raus, wie ich da reingekommen bin. Nicht einfach, weil es lässig ist, um eine Veränderung zu machen, sondern weil es dein Leben ist. Du hast dein Leben einmal. Du hast den Tag heute, du hast den Abend einmal. Du wirst ihn kein zweites Mal haben. Und du weißt nicht, ob du den morgendrigen Tag noch hast. Du weißt nicht, ob du den übermorgendrigen Tag noch hast. Das Leben, das du lebst, soll Gott hören und es soll Spuren hinterlassen. Dann heb dich jetzt die Hand auf und sag, hey, ich will den Unterschied machen. Es soll anders sein, wenn ich da rausgehe, wie ich reingekommen bin. Ja, Herr, danke vielmals für all die Hände, Herr. Danke vielmals, dass wir einfach wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der für jeden Einzelnen einen guten Plan hat. Dass du uns liebst, dass du uns nicht allein lässt. Auch dann, wenn wir das Gefühl haben, wir sind weit und breit allein, dann bist du nahe. Dann hat es Menschen um uns herum, die wir gar nicht wissen, die ebenfalls ein Herz für dich haben, ein Verlangen haben, um einen Unterschied zu machen. Und vielleicht braucht es uns, dass wir den Anfang machen, und dürfen eine Bewegung auslösen. Ich bitte dich, Vater, dass diese Bewegung durchs Saanenland gehen darf, durchs Simmental gehen, Herr. Dass es nicht einfach etwas ist, das irgendwo in unseren Herzen etwas verändert, sondern dass es Regionen verändern darf. Dass es Menschen verändern darf. Dass wir heute Abend hier rausgehen und einen Unterschied machen im Leben von ganz vielen Menschen, die wir begegnen werden. Nicht wir machen den Unterschied, Herr, sondern du machst ihn durch uns. Danke, dass du uns segnest, dass du mit uns kommst und dass wir wissen dürfen, mit dir gibt es keine Mauern, die zu hoch sind. Danke, dass du uns liebst und bei uns bist. Amen.